Das Thema heute Morgen lautet also, wie schon gesehen und gehört, die Türe in eine andere Welt, den rechten Umgang mit dem Tod lernen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich war ganz gespannt, wer kommt denn überhaupt heute Morgen zum Gottesdienst? Weil meine Erfahrung ist, und ich erlebe das ja selber auch, der Tod ist ein Thema, ja, das man nicht so liebt, das man gerne ein bisschen verdrängt. Und jetzt bei diesem schönen Wetter zu Hause bleiben ist ganz naheliegend und dann ist noch Slow Up. Ja, da komme ich doch nicht. Und ich möchte euch zuerst ganz herzlich danken, dass ihr trotzdem gekommen seid und euch diesem Thema stellt. Und ich möchte zwei Dinge vorausschicken. Das erste ist, diese Predigt soll eine grundsätzliche Einstimmung sein für das Thema von diesem Dienstag, das ich schon erwähnt habe. Das gehört ein bisschen zusammen. Jetzt ist es eine grundsätzliche Einstimmung und am Dienstag geht es dann um eine ganz praktische Frage, nämlich die Art der Bestattung. Und das Zweite, bevor ich jetzt diese eindrückliche Geschichte aus Lukas 7 lesen werde und nachher darauf eingehen werde, möchte ich zwei Beispiele von ganz verschiedenen Menschen nennen, wie sie mit dem Tod umgegangen sind oder wie sie den Tod erlebt haben. Der eine ist ein Franzose und der andere ist ein Amerikaner. Ihr seht ihn hier, Voltaire ist ja bekannter französischer Philosoph und Schriftsteller, einer der einflussreichsten Vertreter der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und er hatte am Ende seines Lebens eine persönliche, private Krankenschwester, die ihn im letzten Stunden oder Wochen sogar begleitet hat in seinem Leben. Und seine Krankenschwester berichtet über seinen Tod von Voltaire. Sie sagt: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Das war der Umgang des Todes vom bekannten und noch heute hochverehrten Aufklärungsphilosophen Voltaire. Das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel von Moody. Moody war Amerikaner. Er war Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert. Und Moody hat während einer seiner letzten Predigten, die er hielt, sagte er plötzlich, hört gut zu, er hat gesagt, schon bald können Sie in der Zeitung lesen, dass Moody tot ist. Er sagte er während der Predigt. Und dann sagte er weiter, und wenn Sie in der Zeitung meine Todesanzeige lesen, dann glauben Sie ja nicht, was da steht. Denn ich bin in dem Moment, wo Sie meine Todesanzeige lesen, lebendiger als je zuvor. Ein ganz anderes Beispiel vom Umgang mit dem Tod. Und ich hoffe, wir sind ein bisschen angewärmt, um jetzt auch diese Geschichte, diese sehr eindrückliche Geschichte zu lesen miteinander aus Lukas 7 ab Vers 11. Da wird uns berichtet, in Vers 11, Kapitel 7, Lukas Evangelium, Jesus zog in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Was passiert hier also in dieser Geschichte? Jesus will also diese kleine Stadt Nain besuchen, die mitten in Israel ist oder war. Heute gibt es ja diese Stadt nicht mehr, nur noch Ruinen. Und diese Stadt Nein, die heißt, das heißt auf Deutsch übersetzt, die Liebliche. Und diese alte Stadt trug diesen Namen wirklich zurecht. Denn Nein lag erhöht, so ganz in der Mitte von Israel, eigentlich auf der Wasserscheide zwischen dem Mittelmeer im Westen und dem Jordan im Osten. Also vom alten Nein aus hatte man einen herrlichen Ausblick in die fruchtbare Jezreel-Ebene. Den Israel-Kennern und Fans unter uns ist das ja ein Begriff, die Jezreel-Ebene mit dem Bach Kishon, den wir kennen aus der Geschichte von Elia, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war da der Berg Tabor. Ihr seht ihn hier, also die Stadt Nein war nicht auf dem Berg Tabor, aber unten am Fuß dieses Berges, und man sah auf den Tabor und auch eben Richtung des Jordantales. Ein herrlicher Ausblick. Aber heute an diesem Tag, uns diese Geschichte berichtet wird, passte dieser lieblich romantische Ort Nein nicht zu diesem Leichenzug, der jetzt da aus der Stadt herauskam, mit diesen weinenden Menschen, die da aus dieser Stadt herausliefen. Und vorne an ging ja diese Frau, wie uns da berichtet wird, tief betrübt. Und so komme ich gleich zum ersten Unterthema von heute Morgen. Der Tod ist ein alltäglicher Fremdkörper in dieser Welt. Eigentlich so wie diese lieblich kleine Stadt in ihrer Lieblichkeit nicht zusammenpasst, was hier jetzt sich abspielt. Mit diesem Sterben, mit diesem Tod. Und so ist noch heute die Lieblichkeit unseres Lebens und das Sterben eine Realität, die überhaupt nicht zusammenpasst. Und doch sind beides Realitäten, die Hand in Hand gehen. Der Tod ist bis heute ein alltäglicher, aber ein Fremdkörper geblieben. Und das hat sich vielleicht auch darin gezeigt, dass diese tiefe Not dieses Begräbnisses in höchster Wahrscheinlichkeit vielleicht bei strahlendem Sonnenschein stattfand, bei Postkartenwetter. Im Sommer ist es in Israel in dieser Gegend wochenlang nur Sonnenschein, nur Sonnenschein. Und so passt das irgendwie nicht zusammen. Und die tiefe Not lag ja auch darin, dass dieser tote junge Mann, wir haben es gehört und gelesen, das war der einzige Sohn einer Witwe. Wir könnten sagen, eine doppelte Katastrophe für diese Frau. Sie hatte bereits ihren Ehemann verloren, war Witwe geworden und jetzt verliert sie noch den einzigen Sohn, den sie hatte. Sie hatte also eigentlich die einzigsten und liebsten Personen in ihrem Leben verloren. Ich saß kürzlich auch an einem Sterbebett. Und da ist mir etwas bewusst geworden, das habe ich noch gar nie überlegt. An diesem Sterbebett war an einem Sonntagnachmittag, saß die alte Mutter der Tochter, die ein bisschen älter ist als ich, die im Sterben lag. Und während der ganzen Zeit, dass wir dort waren, hielt die Mutter die Hand der Tochter. Und sie war untröstlich. Mir ist das noch nie so bewusst geworden. Natürlich ist ein Verlust für alle schwer. Aber mir ist zum ersten Mal etwas davon bewusst geworden, wie schwer für eine Mutter der Verlust des eigenen Kindes sein muss. Das kann man wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen. Taschentuch um Taschentuch. Ich hatte so meinen Eindruck, auch wie die Frau dann sprach zwischendurch, sie wäre fast lieber selber gestorben als alte Mutter, als mitzuerleben, wie die eigene Tochter in den letzten Zügen liegt. Eine abgrundtiefe Betrübnis. Und zudem in dieser Geschichte müssen wir noch sehen, diese Frau hat mit dem Tod jetzt auch noch ihres einzigen Sohnes ihre ganze Lebensversicherung verloren, ihren Ernährer fürs Alter verloren, ihre ganze AHV und ihre ganze Pensionskasse. Und zudem hat sie auch ihren männlichen Schutz noch verloren. Und in der damaligen Kultur, und es gibt heute noch Kulturen, da ist es ähnlich, Frauen ohne männlichen Schutz sind der Willkür der Gesellschaft ausgeliefert. Und das war damals in Israel so. Was für eine abgrundtiefe Betrübnis. Der Tod ist ein alltäglicher Fremdkörper in dieser Welt. Und das ist bis heute so geblieben. Wer stirbt, der wird vom Leben getrennt. Wer stirbt, wird aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen einfach plötzlich ausgeschlossen. Wer stirbt, verliert jeden Einfluss auf dieser Welt. Für den gilt alles nicht mehr, was bisher noch galt. Und deshalb ist der Tod für uns Menschen die eine große Katastrophe. Auf der anderen Seite, aus der Sicht der Bibel, gehört der Tod nicht zur Lieblichkeit unseres Lebens. Der Tod gehört eigentlich nicht zur guten Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat uns mit anderen Worten nicht für den Tod erschaffen, sondern erst, sagt uns die Bibel, erst mit der Sünde ist der Tod in diese Welt hineingekommen. Und zwar in dem Moment, dem tragischen Moment, dass der Mensch nicht mehr Mensch sein wollte oder bleiben wollte und nicht mehr Gott Gott sein ließ, sondern selber Gott werden wollte. Die Bibel nennt das ja den Sündenfall. Und da ist der Tod hineingekommen. C.S. Lewis hat das mal sehr eindrücklich gesagt, seit dem Sündenfall weist die Todesstatistik ein beeindruckendes Resultat aus. Sie liegt bis heute noch bei, wie viel Prozent? Bei 100%. Also mit anderen Worten, es gibt nichts, wo das so sicher ist, als dass wir alle einmal sterben müssen. Aber jetzt zurück zu dieser Geschichte. Wie reagiert Jesus jetzt auf diesen Tod dieses jungen Mannes? Ich lese das noch einmal im Vers 13. Wunderschön heißt es hier, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Im Griechischen, also im wörtlichen Text, im Grundtext, kann man es auch so übersetzen, als er die Frau sah, drehte sich in ihm sein Herz oder drehten in ihm sich seine Eingeweide. Also Jesus hat tiefes Mitgefühl mit dieser Frau. Jesus versteht die Trauernden. Vielleicht bist du jetzt auch in Trauer. Jesus versteht die Trauernden. Jesus versteht diesen abgrundtiefen Verlust eines Menschen. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn wir jemandem Trauernden begegnen. Wir können als außerstehende Person das nie ganz verstehen, wie das wirklich ist. Aber Jesus versteht diese abgrundtiefe Not des Verlustes eines Menschen. Jesus versteht diese unbeschreibliche Leere, die ein Tod hinterlassen kann, eines anderen Menschen. In einer anderen Situation im Johannesevangelium wird uns so berichtet, wo Jesus mit der Schrecklichkeit des menschlichen Todes konfrontiert wird, dass Jesus, heißt es, ihm gingen die Augen über. Also Jesus hat selber auch geweint. Wie reagiert Jesus auf den Tod von Menschen? Erstens, er hat tiefes Mitgefühl. Aber nicht nur das Mitgefühl, sondern Jesus macht auch etwas gegen den Tod. Jesus macht etwas gegen den Tod. Ich lese das noch einmal in dieser Geschichte. Vers 14, da heißt es weiter, er trat näher und berührte die Bahre, die da getragen wurde mit diesem Leichenzug. Er trat näher und berührte die Bahre, die Träger blieben stehen, waren völlig überrascht. Man wurde ja unrein, wenn man eine Bahre berührte, als Unbeteiligter. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf. Wow, was für ein Moment. Und mit dieser Totenauferstehung erfüllte Jesus eine Messias-Erwartung der Juden. Die Juden haben ja gedacht, wenn der Messias kommt, er wird den Tod besiegen. Und das ist ein Zeichen seiner Messianität. Sie haben auch so reagiert. Wir haben es gelesen am Schluss. Die Bevölkerung hat nachher gesagt, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Das muss der Messias sein. Er besiegt den Tod. Aber trotzdem, diese Totenauferweckung, so schön sie auch war und so schön sie auch ist, die war nur provisorisch. Die war nur vorübergehend. Dieser junge Mann musste später noch einmal sterben. Und er ist auch wieder gestorben später. War nur eine provisorische Totenauferweckung hier. Als Zeichen der Messianität von Jesus. Sie Menschen erkennen, Jesus ist der Messias, der verheißene Messias. Jesus macht etwas gegen den Tod. Aber wir sind so dankbar, er hat nicht nur etwas Provisorisches unternommen gegen den Tod, sondern Jesus hat noch mehr gemacht als eine provisorische Totenauferweckung. Er hat mehr gemacht, indem er selber von den Toten wieder auferstanden ist und nie mehr stirbt. Ich überlege mir immer wieder, wie wohl die Schlagzeilen am Ostermorgen gelautet hätten, wenn es den Sonntagsblick damals schon gegeben hätte. Ich könnte mir vorstellen, große Letter zum Beispiel, Schock. Zweite Schlagzeile, der getötete Jesus lebt. Nach 3 Tagen wieder gesehen. Oder die Schlagzeile, war er nur scheintot. Oder die Schlagzeile, peinlicher Vertuschungsskandal. Wachpersonal geschmiert. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt kein Ereignis in der damaligen Zeit, das historisch so gut belegt ist, als die Tatsache, dass Jesus wieder von den Toten auferstanden ist. Und das freut mich, weil das so wichtig ist. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 15, dass Jesus als der Auferstandene über 500 Menschen erschienen ist, die ihn gesehen haben. Und dann schiebt er noch den Nachsatz nach. Er sagt, von denen etliche noch leben, damals. Das heißt, wenn du es nicht glaubst, ich kann dir die Handynummer geben und die Telefonnummer und die E-Mail-Adressen. Du kannst sie selber fragen. Und 500 können dir sagen, mehr als 500, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Jesus ist wieder von den Toten auferstanden. Ich sage es noch einmal, es gibt kein Ereignis in der damaligen Zeit, das so gut belegt ist, als die Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, wieder auferstanden ist von den Toten. Und weil das so ist, ist eben gerade diese Auferstehung von Jesus der Wendepunkt in der Todesgeschichte von uns Menschen. Weil Jesus auferstanden ist, seither gilt für jeden Menschen, der sein Leben dem auferstandenen Erlöser anvertraut hat, gilt dem, was hier steht im 1. Korinther 6, Vers 14. Genauso wie Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken. Das ist die gute Nachricht. Die Auferstehung von Jesus ist der Wendepunkt in der Todesgeschichte der Menschen. Seither ist der Tod keine unabänderbare Katastrophe mehr. Seither gilt für alle, die ihr Leben diesem Jesus, dem Auferstehenden, anvertraut haben und sterben, gilt der Siegesruf Tod. Wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Es gibt ja so einen Spruch, der lautet, es wird nirgends so viel gelogen wie an Beerdigungen und auf Friedhöfen. Ich befürchte, dass da eine tiefe Wahrheit ist. Ich mag mich erinnern, mein Vater, er ging ja ab und zu an Beerdigungen vom Dorf und manchmal kam er so ganz aufgebracht nach Hause. Ich sehe ihn heute noch, wie er so aufgewühlt war. Da hat er gesagt, da wurde heute wieder gelogen an dieser Beerdigung. Den Menschen Sand in die Augen gestreut. Der musste sich, bevor er wieder arbeiten ging, dann wieder ein bisschen abreagieren. Ich merkte, er war so aufgewühlt. Aber wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn man an einem Grab steht, von einem Menschen, wo man weiß, er hat sein Leben dem Erlöser, dem Auferstehenden anvertraut und dann diese Stelle lesen darf aus 1. Korinther 15. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Ich mag mich noch gut an die erste Beerdigung erinnern, die ich halten musste, Trauerrede. War eine ganz schlimme Sache. Da war ein junger Mann abgestürzt in den Bergen, der war 25 Jahre alt circa. Und er war ein halbes Jahr oder ein ganzes, ich weiß nicht, fand er zum Glauben an Jesus. Und ich war dort, viele Menschen waren da, bei jungen Menschen ist das ja sehr der Fall, da ist alles voll und da war ein Geheule und ein Geweine. Und ich stehe da neben diesem Sarg zum ersten Mal, ich habe ja auch keine Ausbildung gehabt, ich kam ja direkt von der Schokoladenfabrik in den Pastorendienst. Ich habe die Ausbildung erst später gemacht. Ich stand da. Und die vielen Leute und dieses Geweine und da der Sarg. Wisst ihr, was mein größter Wunsch gewesen wäre in dieser Situation? Ich glaube, das ist das einzige Mal im Leben, dass ich eine Maus beneidet habe. Die könnte jetzt abhauen in irgendein Loch. Aber ich muss hier bleiben. Und zum Glück war dann ein erfahrener, gestandener Pastor auch noch da und der hat dann den Anfang gemacht. Und das werde ich nie mehr vergessen, der hat genau diese Stelle gelesen auf 1. Korinther 15. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wir danken, dass Jesus den Sieg über den Tod vollbracht hat durch seine Auferstehung. Und das ist mir deshalb so in Erinnerung geblieben. Man hat gesehen, wie dieser Trost so richtig gewirkt hat in die große Menschenmenge. Wie die Taschentücher nach und nach verschwunden sind. Deshalb, ich sage es gerne noch einmal, die Auferstehung von Jesus ist der Wendepunkt in der Todesgeschichte der Menschen. Seither gilt das Motto, habt ihr es euch auch aufgeschrieben, mir gefällt das so gut, ob wir leben oder sterben, ist eigentlich egal. Das zweite ist wichtig, wir gehören dem Herrn. Ich lese es noch einmal, da ist viel gesagt. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und deshalb wollen wir uns am Dienstag auch mit der Frage der Bestattung beschäftigen. Diese Frage ist nicht matschentscheidend. Das ist keine halsnotwendige Frage. Aber wenn das wahr ist, dass wir nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben dem Herrn gehören, dann wollen wir uns doch auch überlegen, welche Art von Bestattung ehrt Jesus am meisten, passt am besten dazu, dass wir auch im Sterben dem Herrn gehören. Um das geht es. Aber jetzt haben wir das Thema heute Morgen, den rechten Umgang mit dem Tod lernen. Und da ist mir eines ganz wichtig. Das Neue Testament sagt uns nämlich, dass der Tod für alle noch ein Feind bleibt. Im 1. Korinther 15, Vers 26 steht das, er bleibt ein letzter Feind. Der Tod ist noch, und das Sterben ist noch nicht vernichtet. Der Tod ist immer noch eine Realität, aber er ist besiegt durch Jesus, aber noch nicht vernichtet. Und darum erleben auch gläubige Christen manchmal einen Todeskampf. Es gibt auch Christen, bei denen ist das Sterben mit ganz, ganz großen Anfechtungen verbunden. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein mit Urteilen, wenn vielleicht eben ein Christ noch ein ganz großer Kampf hat beim Sterben, dass wir sagen, ja, jetzt sehen wir, das war nur ein lauer Christ, jetzt stehen wir, der Glaube ist gar nicht richtig bei dem. Nein, der Tod ist und bleibt noch ein letzter Feind, auch für uns Christen. Ich habe das miterlebt bei meinem Vater, das war sehr eindrücklich. Das war ein Todeskampf, mit Ängsten verbunden. Plötzlich fragt mich mein Vater, der jahrzehntelang fest im Glauben stand, sagt er mit entsetztem Gesicht, Matthias, reicht es mir überhaupt für den Himmel? Ich musste zweimal leer schlucken. Was sagst du, Vater, mir? Ich habe von dir das ganze Leben etwas anderes gehört. Und dann haben wir die Bibel hervorgenommen, was die Bibel dazu sagt. Ich mache das gerne auch mit einem Lied in solchen Situationen, einem Kinderlied. Das ganz einfach heißt, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil ich so ein guter Christ war. Nein, weil Jesus gekämpft und geblutet, darum. Das ist sehr einfach gesagt, was der Grund ist, warum wir in den Himmel kommen. Und seine Verkrampfung im Gesicht meines Vaters hat sich wieder etwas gelöst. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Der Tod bleibt ein letzter Feind. Er ist zwar besiegt, aber noch nicht vernichtet. Aber jetzt den rechten Umgang mit dem Tod lernen. Gerade in unserer postmodernen Gesellschaft lässt sich ein starker Trend zum Verdrängen des Todes beobachten. Mache nur ein einfaches Beispiel. Was für einen Aufwand betreiben wir, wenn wir für 2 Wochen in die Ferien verfahren? Wir gehen jetzt auch schon bald. Wir sind schon dran in den Vorbereitungen. Monika ist am Französisch lernen. Wir gehen nach Frankreich, in die Bretagne wollen wir gehen. Was machen wir? Wir kaufen Flugtickets, wir schließen Versicherungen ab, wir sparen Geld, wir bereiten uns auf Dinge vor für diese 2 Wochen, die höchstwahrscheinlich gar nicht eintreten werden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass viele das ganze Leben lang sich nie mit dem Tod, mit dem Todsichersten auseinandergesetzt haben. Das einfach verdrängen, auch Christen, einfach verdrängen, 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 verdrängen. Unsere Gesellschaft findet also ein ganz starker Trend zum Verdrängen des Todes statt. Das zeigt sich heute auch oft darin, dass man das Sterben immer mehr an Profis delegiert hat. Gestorben wird heute in Sterbehospizen oder in Spitälern, nur noch ganz selten zu Hause. Das Thema Tod und Sterben ist so immer mehr so ein Schamthema geworden, dass man irgendwie aus der Öffentlichkeit verdrängt. Ist das euch auch schon aufgefallen? Im Vergleich dazu jetzt ist ganz interessant die Situation damals in Nain. Dieser tote junge Mann wurde mit einem offenen Sarg zu Grabe getragen. Dieser junge Mann wurde mit einem öffentlichen Trauerzug zu Grabe gebracht. Der Tod war so für die ganze Bevölkerung greifbar. Unsere Eltern und Großeltern haben das ja auch noch erlebt. Ich auch noch ganz als kleiner Junge. Eine Beerdigung bei uns im Appenzellerland im Dorf war immer ein Trauerzug vom Friedhof unterhalb des Dorfes mit Pferde und Wagen bis zur Kirche. Der Tod war irgendwo eine öffentliche Sache. Und heute ist es mehr so Privatbereich, wird an Profis delegiert. Viele junge Menschen haben noch nie einen toten Menschen gesehen, einen wirklich toten Menschen gesehen und berührt, haben noch nie miterlebt, wie ein Mensch den letzten Atemzug tut, haben noch nie erlebt, einem Menschen beim Sterben die Hand zu halten. Natürlich haben junge Menschen schon unzählige Tote gesehen im Fernsehen oder in Krimis. Und heute kann man mit Computerspielen ja selber Tote fabrizieren. Aber der mediale Konsum vom Tod ersetzt nicht die Realität des Todes, das ist was ganz anderes. Früher war in unserer Kultur so die Sexualität mit Scham behaftet. Das hat sich irgendwie wie verlagert. Heute ist es mehr die Scham vor unserer Vergänglichkeit und dazu gehört auch der Tod. Was zählt und hochgehalten wird, ist die ewige Jugend bis ins hohe Alter. Der Arzt muss ja sagen, jetzt wird schon noch besser. Obwohl er weiß, dass es nicht besser wird oft. Man hat es irgendwie eine Scham. Was zählt, ist immer hübsch sein, immer gesund sein, immer stark sein. Und wenn dann die Machbarkeit der Medizin mit ihrem Latein dann doch irgendwann am Ende ist, das ist ein neuer Trend, starker Trend, will man selber bestimmen, wie und wann ich sterbe. Und deshalb sind Freitodorganisationen so populär. Und aus der Geschichte wissen wir, dass das noch schneller mal in Zwang umschwenken kann. Weil Kranke und Sterbende zunehmend als Belastung für unsere Gesellschaft angesehen werden. Das kostet viel. Der Tod wird verdrängt oder man versucht ihn zu beherrschen. Aber wie können wir den rechten Umgang mit dem Tod lernen? Wie geht das? Wer von euch war schon im Berner Oberland in den Ferien? Wahrscheinlich schon viele. Und da gibt's ja so schöne Berner Oberländerhäuser. Da ist eines. Und was sieht man bei diesen Berner Oberländerhäusern manchmal, vor allem bei den alten, aber auch bei neueren sieht man es wieder. Das ist einzigartig im Berner Oberland und das hat eine Geschichte. Was sieht man dort? Sprüche. Und das hat seinen Grund dort, weil in Teilen vom Berner Oberland ganz starke Erweckungen waren. Vor Jahrzehnten, zum Teil auch schon vor Jahrhunderten. Und man kann im Berner Oberland zum Beispiel sehen, an einem schönen Haus, diesen Spruch. Psalm 90, Vers 12. Was heißt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wisst ihr was? Das ist rechter Umgang mit dem Tod. Beim Hausbauen im Saft des Lebens einen solchen Spruch ans Haus zu schreiben, das ist richtiger Umgang mit dem Tod. Bei allem Genuss des Lebens, bei allem Aufstreben des Lebens, in der Blüte des Lebens, sich gleichzeitig seiner Vergänglichkeit bewusst sein. Das ist rechter Umgang mit dem Tod. Beim Feiern von Familienfesten in solchen Häusern, sich gleichzeitig bewusst sein seiner Vergänglichkeit. Der Referent, der am Dienstag kommt, schreibt in seinem Buch, dass er Ferien gemacht hat in einem solchen Haus. Die Ferien genießen in vollen Zügen, das darf man, das ist auch biblisch göttlich. Und gleichzeitig sich seiner Vergänglichkeit bewusst sein, das ist rechter Umgang mit dem Tode. Die Bibel zeigt uns ganz klar, Lebensgenuss und die Erinnerung an unsere Vergänglichkeit, auch an unser Sterben, das schließt einander nicht aus. Das sind beides positive Dinge. Die befruchten einander. Die erhöhen die Lebensqualität. Mitten in der Blüte des Lebens sich bewusst sein, dass ich sterben muss, das hilft uns, hilft mir, sinnvolle Prioritäten zu setzen in diesem Leben. Das hilft uns, unsere Zeit in diesem Leben nicht vertrödeln mit Dingen, die schädlich sind für die Seele und für die Ewigkeit. Ich bringe euch ein tragisches Beispiel. Als ich noch in Thalwil wohnte, kam ich in Kontakt mit einem Mann, der im hohen Alter war, und er hat mir gesagt, so, jetzt habe ich mein Lebenswerk noch fertig geschrieben, bevor ich sterbe. Ein Buch. Das Buch hatte den Titel Abrechnung. Diesem Buch hat er mit allen abgerechnet, die nach seiner Version ihn unrecht behandelt haben, die ihn nach seinem Empfinden verletzt haben. Das war sein letztes Lebenswerk. Abrechnung. Wisst ihr was? Das ist das Allerdümmste, was man tun kann. Das Allerdümmste. Denn die Bibel sagt uns ganz klar an mehreren Stellen, wenn wir abrechnen mit anderen Menschen und so in die Ewigkeit gehen, dann wird Gott der Allerhöchste auch abrechnen mit uns nach Strich und Komma. Jesus sagt es ja an unser Vater. Wer nicht vergibt, dem wird Gott auch nicht vergeben. Das ist das Allerdümmste, was man tun kann. Ein Buch zu schreiben mit Abrechnung. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auch wenn Dinge noch hochkommen. Da bin ich schlecht behandelt worden. Also sagen, aber ich vergebe. Ich suche Versöhnung. Ich will klug sein. Das hilft uns, immer wieder dran zu denken, wir sind woanders zu Hause. Jemand hat einmal gesagt, unser Leben aus dieser Erde ist so kurz wie das kleine Strichlein auf dem Grabstein zwischen dem Geburtsdatum und dem Sterbedatum. Das hilft uns, die Prioritäten gut zu setzen. Wir sind ja Teil vom Bund FEG, aber es gibt noch andere Freikirchenbünde, nämlich zum Beispiel auch die Krishona. Und die Krishona hat ja noch einen anderen Namen, die nennt sich die Pilgermission Krishona. Altes Wort, Pilger. Aber die haben das richtig verstanden. Wir sind auf dieser Erde nur Pilger. Wir ziehen nur vorüber. Oder wie es in einem Lied heißt, wir sind ja woanders zu Haus. Bei allem Lebensgenuss, der sein darf. Bei aller Fröhlichkeit des Lebens. Das ist rechter Umgang mit dem Tod. Und noch ein letztes Beispiel, das habe ich von einem alten Pastor bekommen, der schon fast 90 war, mit strahlendem Auge, hat er mir einen Kalenderzettel überreicht. Vor Jahren war das. Der Ernst aus Adelbohn, auch ein Oberländer. Der Ernst Spätschi heißt er aus Adelbohn, sagt, das gebe ich dir so quasi als Vermächtnis. Und was steht auf diesem Kalenderzettel? Ich fasse das euch kurz zusammen. Die Geschichte, die heißt, der Eigentümer von dem Haus, in dem ich seit vielen Jahrzehnten wohne, hat mir ausrichten lassen, dass es sich nicht mehr lohnt, alles zu reparieren, weil das Haus eh schon bald einmal abgerissen wird. Und weiter heißt es in diesem Kalenderzettel, keine gute Nachricht für mich. Es gefiel mir noch gut in meinem alten Hause, wo ich seit Jahren drin, Jahrzehnten drin wohne. Klar, das Haus hatte einige Anzeichen von Altersschwäche. Wenn stark der Wind ging, dann hat es so ein bisschen gerüttelt und geknarrt schon im Gebälk. Und das Dach war auch nicht mehr so ganz dicht. Dann heißt es weiter, ich habe gedacht, was mache ich jetzt am besten? Ich wiederhole noch einmal, der Eigentümer des Hauses, das ich seit Jahrzehnten bewohne, hat mir ausgerichtet, dass es sich nicht mehr lohnt, alles zu reparieren, weil das Haus eh schon bald abgebrochen wird. Habt ihr das Bild verstanden? Wer ist der Eigentümer dieses Hauses? Das ist unser Schöpfer Gott. Und er ist das Haus, das ich seit Jahren bewohnen darf und langsam baufällig wird und nicht mehr lohnt, alles zu reparieren. Wer ist denn das? Was ist denn damit gemeint? Ihr habt es gemerkt, das ist unser Körper. Das ist rechter Umgang mit dem Tod. Und jetzt ist das ja so. Ja, was mache ich jetzt am besten? Was mache ich am besten? Es wird abgebrochen, ich kann nichts dagegen tun. Ja, das Beste ist doch, dass ich mich auf den Auszug vorbereite, dass ich mich schon einstimme, langsam, gedanklich, innerlich auf das neue Zuhause, das im Himmel ist. Versteht mich recht, das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht mehr zum Arzt gehen darf. Selbstverständlich sind wir doch froh für die Spitzenmedizin, die uns das Leben noch verlängert. Aber das ist doch nicht das Wichtigste, sondern auf den Auszug vorzubereiten. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 25, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben an mich verliert, interessante Formulierung, der wird es gewinnen. Das heißt, wer das Leben nur auf dieser Erde fixiert, auf den Erfolg, auf das Ansehen von Menschen, der wird letztendlich alles verlieren und zurücklassen. Wer aber sein Leben an mich, Jesus, den Erlöser, bindet, der wird alles gewinnen, den ganzen Himmel. Und das war auch der Grund, warum Moody gesagt hat in einer seiner letzten Predigten, schon bald werden Sie in der Zeitung lesen, Moody ist tot, aber glauben Sie das ja nicht. Ich bin zu diesem Zeitpunkt lebendiger denn je zuvor. Amen. Ich möchte noch gerne mit uns beten, ihr dürft aufstehen dazu. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns geschaffen hast. Wir danken dir auch für die Geburt von Erik, die wir heute Morgen mit Freude vernehmen durften. Und danke, Vater im Himmel, dass du uns nicht für den Tod geschaffen hast, sondern dass du uns mit dem Ziel geschaffen hast, dass wir ewig lang mit dir vereint sein können, Jesus. Hilf uns, dass wir unser Leben auf dieser Erde nicht zu wichtig nehmen. Jesus, hilf uns, dass uns immer wieder bewusst ist, dass unser Leben tatsächlich so kurz ist auf dieser Erde, wie ein so ein Strichli auf einem Grabstein zwischen dem Geburtsjahr und dem Todestag. Jesus, hilf uns, dass wir uns nicht an Sachen kleben bleiben, an Sachen, die schädlich sind für unsere Seele. Aber Jesus, wir wollen dir auch ganz, ganz herzlich danken, dass wir dürfen wiedergeboren sein durch deinen Heiligen Geist, zu einer lebendigen Hoffnung, durch deine Auferstehung. Danke vielmals für das Geschenk von dieser lebendigen Hoffnung. Und lass uns das bewahren auch in der nächsten Woche. Die lebendige Hoffnung, lebendige uns sein. Und wir bitten auch für die nicht da sind, vor allem auch für die Schwachen in der Gemeinde, für die Angefochtenen, dass du mit deinem Frieden auch ganz nach bist. Amen. Amen.